Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Franco Battel.
Pedro, der Chefkoch, trägt eine weiße Mütze und eine weiße Schürze. Der Kontrast zu seiner schwarzen Haut könnte größer nicht sein. Es riecht nach Knoblauch, Zwiebeln und Fisch.
El emperador, el atún, el bonito, el pago, la cena.
Schwertfisch, Thunfisch, Zackenbarsch. Kuba ist eine Insel, darum haben wir das ganze Jahr über Fische und Meeresfrüchte auf der Speisekarte. Was das Restaurant La Guarida seinen Gästen serviert, sind Köstlichkeiten, besonders auf Kuba, der Insel der Libreta, des Rationierungsbüchleins. Die Libreta teilt jedem Kubaner Grundnahrungsmittel zu, gegen einen sehr geringen Preis, vor allem Bohnen, Reis, Zucker. Leckerbissen, wie im Guarida, muss man dagegen teuer bezahlen und vor allem suchen, sagt Ernesto, der Chefkellner.
El secreto está en andar La Habana. Desde una punta hasta la otra, visitando todos los mercados, teniendo información de dónde sacan los productos, dónde no los van a sacar.
Das Geheimnis besteht darin, am frühen Morgen alle Märkte Havannas abzuklappern. Keine Rolle spiele der Schwarzmarkt, der auf Kuba floriert, beteuert Ernesto.
Sobre todo especies que usamos, algunos quesos que usamos que a veces lo ofertan y después se pasan 15, 20 días sin volver a ofertarlo.
Gewürze, Käse und Fisch bekommt man nur sehr schwer und vor allem nicht regelmäßig. Darum sind längst nicht alle Gerichte, die auf der Karte stehen, täglich zu haben. Trotzdem, das Geschäft läuft. Man sieht es. Ernesto trägt schwarze Designerkleider, eine Markenbrille, immer wieder piepst sein iPhone. Das Lokal profitiert von den Wirtschaftsreformen, die seit wenigen Monaten in Kraft sind.
En un principio sí era algo muy complicado, había muchas limitaciones en cuanto a personal que se podía contratar, limitaciones.
Früher galten für private Restaurants Einschränkungen, sagt der Chefkellner. Die Zahl von Mitarbeitern und Sitzplätzen war beschränkt. Gewisse Speisen durfte man gar nicht anbieten. Mit den Reformen hat sich das geändert. La Guarida belegt die ganze Etage eines Hauses im Zentrum Havannas. Vor der Revolution wohnten hier reiche Stadtbürger. Heute rieselt der Stuck von den Decken, den Gipsstatuen im Treppenhaus fehlen Hände und Köpfe. Den Touristen gefällt diese Mischung aus Glanz und Verfall. Für ein Essen zahlen sie im Durchschnitt 40 konvertible Pesos, umgerechnet knapp 40 Franken. Nur ein paar Straßenzüge weiter liegt ein Haus, in dem auf jeder Etage verschiedene Familien wohnen. Auch Maria und ihr Sohn leben hier. Es ist eng. Im Schlafzimmer fehlt den Wänden der Verputz. Man sieht den nackten Backstein. Um sich ein Essen im Guarida leisten zu können, müsste die Krankenschwester 2 ganze Monatslöhne opfern.
490 Pesos.
Ich verdiene 490 kubanische Pesos. Das sind knapp 20 Franken. Auf Kuba gibt es 2 Währungen, den schwachen kubanischen Peso und den harten konvertiblen Peso, der einem US-Dollar entspricht. Havanna führte die doppelte Währung Anfang der 90er Jahre ein. Damals brach die Sowjetunion zusammen und Moskau hörte auf, die Insel zu unterstützen. Havanna brauchte dringend harte Devisen, um all das zu kaufen, was Moskau nicht mehr lieferte. So führte Kubas Regierung den harten, konvertiblen Peso ein. Dieser ist 25 Mal mehr wert als der schwache nationale Peso. Touristen zahlen mit dem harten Peso, Staatsangestellte, und das sind noch immer über 3/4 der Berufstätigen, bekommen nur den schwachen Peso. Auch Maria, die Krankenschwester. Kubanerinnen und Kubaner trinken gerne Bier. Das beliebteste heißt Cristal und kostet einen harten Peso. Für Maria ein Luxus.
Yo este lujo no me lo puedo dar, porque esto es un lujo, yo no me lo puedo dar. Un día.
Einmal im Monat kann ich mir das leisten, sagt Maria.
Lo gasto en jabón, en detergente, son las cosas que en aceite, son las cosas que me hacen falta.
Was ich aber wirklich brauche, das sind Produkte wie Seife, Waschmittel, Öl. Auch diese kann sich Maria nur mit harten Pesos kaufen. Dafür muss sie ihr weniges weiches Geld in noch weniger hartes umtauschen. Besser haben es Pedro und Ernesto vom Guarida. Die Touristen bezahlen mit harten Pesos. Und besser haben es auch jene, die Verwandte in den USA haben und von dort US-Dollar bekommen. Die beiden Währungen spalten die Insel in jene, die sich vieles leisten können, und in jene, die kämpfen müssen.
Se logra, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos y seguimos para adelante, ¿qué vamos a hacer?
Irgendwie geht es, scherzt Maria halb verzweifelt. Die 35-Jährige sitzt auf einem Schaukelstuhl, trägt ein T-Shirt und eine Jeanshose. Fisch oder Fleisch gibt es für sie und ihren Sohn nur selten. Meist sind es Bohnen und Reis. Dass die kubanische Gesellschaft am Gegensatz zwischen dem harten und dem weichen Geld noch nicht zerbrochen ist, liegt auch am Staat. Spitäler und Schulen muss niemand bezahlen, auch keine Mieten. Bis auf Weiteres ist ein Teil der Grundnahrungsmittel beinahe kostenlos. Maria nennt etwas Weiteres, das ihr hilft.
El círculo infantil se lo dan a la mamá que trabaja. Ese derecho al círculo se lo dan a la trabajadora.
Es ist mein Recht, meinen 5-jährigen Sohn in den Hort zu schicken, sagt sie. Auch dafür bezahlt sie nichts. Marias Verhältnisse sind durchschnittlich für all jene Kubanerinnen und Kubaner, die nur mit weichen Pesos bezahlt werden. Trotz aller Mühen, Maria sagt, ich bin glücklich.
Con todo lo que estamos viviendo, los momentos que estamos pasando, pero aquí me siento bien. Soy feliz aquí.
Maria hat sich arrangiert, während andere resignieren oder der Insel den Rücken kehren. Denn dem Staat gelingt es immer weniger, die Widersprüche des Systems auszugleichen. Der Grund? Dem Staat geht das Geld aus. Genau das ist der Ausgangspunkt der Wirtschaftsreform. Die Regierung von Raúl Castro hat sie in den letzten Monaten eingeleitet. Der Parteikongress in einer Woche soll die Reform verabschieden. Die Reform im Kurztext: Der Staat spart und schrumpft. Rund 1/4 der Staatsangestellten wird entlassen. Die Entlassenen sollen sich selbstständig machen. Um das zu erleichtern, hat der Staat Lizenzen für Klein- und Kleinstunternehmer verteilt. Zwei kubanische Ökonomen, der eine regierungsnah, der andere Dissident, schätzen die Reform ein. Sie geht viel zu wenig weit, sagt Oscar Chepe, der Dissident.
Una crisis terrible. Este es un país que está importando el 80% de los alimentos.
Kuba steckt in einer schrecklichen Krise, sagt Chepe und nennt Zahlen. Kuba importiert 80% seiner Lebensmittel, selbst Zucker muss die ehemalige Zuckerinsel einführen. Die Infrastruktur, Wasserleitungen, Straßen, Häuser, vieles ist in einem sehr schlechten Zustand. Der Staat ist hoch verschuldet. Omar Everleni, der andere Ökonom, gehört zu den Beratern von Staatschef Raúl Castro. Auch er sagt, die Lage ist ernst.
No se puede redistribuir y repartir si no se ha producido. Yo creo que el énfasis fundamental de la reforma es aumentar la producción.
Kuba muss mehr produzieren. Man kann nicht verteilen, was man nicht erwirtschaftet hat. Zudem erwähnt Everleni das US-Embargo, das der Insel schwer schadet, seit 50 Jahren schon. Beide Ökonomen arbeiten im gleichen Stadtviertel Havannas, im Playa. Trotzdem trafen sich der Regierungsberater und der Dissident bisher noch nie. Chepe saß für seine Meinung 2 Jahre im Gefängnis. Auch der Dissident anerkennt, die Richtung der Reformen stimmt. Aber statt einem Schritt wage die Regierung nur ein Schrittchen.
Quieren negocios tipo bonsai, no? Para poder controlarlo. Y así no puede funcionar.
Bonsai-Reformen nennt es Chepe. Zwar ist es wieder möglich, sich selbstständig zu machen, aber die Fesseln sind noch immer viel zu eng, sagt er. Das Regime will weiterhin alles kontrollieren und vor allem, das Regime möchte verhindern, dass jemand reich wird. Deshalb sind auch die Steuern so hoch. Chepe kritisiert auch, dass bisher vor allem Betriebe entstanden, die der kubanischen Wirtschaft insgesamt wenig bringen.
Realmente han florecido muchos establecimientos de venta de comida, taxistas, vendedores de discos pirateados, también hay mucho, pero eso no resuelve el problema de un país, ¿no?
Imbissstände, Taxiunternehmen, raubkopierte CDs, so rettet man doch keine Wirtschaft, spottet Chepe. Auch der regierungsnahe Ökonom sagt, die Reform muss weitergehen.
Yo creo que debe crearse un tejido industrial donde aparezcan las pequeñas y medianas empresas.
Kleine und vor allem mittlere Unternehmen müssen auf Kuba entstehen, forderte Valeni. Und mit der Produktivität müssen auch die Löhne steigen. Löhne, die 20 Dollar entsprechen, sind keine Motivation. Am krassesten zeigt sich das in der Landwirtschaft. Kubas Erde ist überaus fruchtbar. Trotzdem wird viel zu wenig angebaut. Chepe erklärt diesen Widerspruch. Im heiß feuchten Klima zum Beispiel Zuckerrohr zu hacken, heißt sich aufzuopfern.
Las condiciones en agricultura aquí en el trópico con el sol y la es una actividad que necesita sacrificio, que necesita ciertos beneficios y en Cuba no los hay.
Nur wenn man die harte Arbeit angemessen entlöhnt, werden die Kubaner die Machete wieder in die Hand nehmen. Chepe träumt davon, dass Kuba wieder zur, wie er es nennt, Zuckerdose der Welt wird. Ein langer Weg, sieht man die vielen öden Felder. Schon vor 2 Jahren hatte die Regierung von Raúl Castro begonnen, brachliegendes Ackerland an Kleinbauern zu verteilen. Nicht als Besitz, sondern zur 10-jährigen Nutznießung. Noch sind die Resultate unbefriedigend, gibt Evaleni zu.
Los resultados no son satisfactorios todavía. Yo pensaba que en estos momentos eso hubiera sido ya un aumento extraordinario en los niveles productivos y todavía hay dificultades.
Rund die Hälfte der verteilten Äcker liegt weiter brach, denn den Bauern fehlen die Werkzeuge und der Regierung fehlt das Geld, die Bauern mit Mikrokrediten zu unterstützen. Oft verfaulen die reifen Früchte, weil es keine Transportmittel gibt, keine Lagerräume. Und die 10-jährige Frist für die Nutznießung ist zu kurz bemessen, wirkt demotivierend. Dabei könnte Kuba bei den steigenden Lebensmittelpreisen viel verdienen. Über die Steuern könnte der Staat seine leeren Kassen füllen. So ließen sich die Probleme nachhaltig lösen, wohl eher, als wenn sich die Kubaner in neu entstandenen Friseursalons gegenseitig Bart und Haare schneiden. Trotzdem, in diesen Kleinbetrieben wachsen Kleinunternehmer heran. Dissident Chepe hofft, dass sie nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft verändern.
Yo sí creo que cuando se producen cambios económicos y el hombre es más libre económicamente, se va construyendo un tejido social que permite avanzar en el campo político, ¿no? Con más celeridad.
Wirtschaftlich freiere Menschen werden sich auch politisch freier fühlen. Das sieht Evaleni anders. Hier zeigt sich der größte Widerspruch zwischen den beiden. Der regierungsnahe Ökonom verweist auf Vietnam.
No se ha reformado el modelo vietnamita. Lleva 20 años de reforma y ha sido exitoso.
Vietnam hat vor 20 Jahren seine Wirtschaft auch geöffnet, mit Erfolg, das kommunistische System aber beibehalten, sagt er. Auch China, das natürlich viel größer und komplexer ist als Kuba, hat diesen Weg gewählt. Evaleni prophezeit, in den nächsten 10 Jahren wird sich am politischen System Kubas nichts ändern. Tatsächlich, in Havannas Altstadt wimmelt es von fliegenden Händlern. Sie verkaufen das schwammige kubanische Brot, zwischen das sie Schinken und Käse klemmen. In Kneipen und Bars spielen Bands. Durch offene Fenster verkaufen viele, direkt aus ihrer Wohnung, Kaffee und Kekse an Passanten. Seit Beginn der Wirtschaftsreform haben die Behörden über 170.000 Lizenzen verteilt. Die Zahl privater Unternehmer hat sich innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppelt. Humberto, 24-jährig, hat eben angefangen, Taxi zu fahren.
Todos los días, de lunes a domingo, trabajo.
Humberto arbeitet jeden Tag, vom Montag bis Sonntag. Bis vor kurzem war er Mechaniker. Aber mit seinem Monatslohn von umgerechnet 35 Franken brachte er seine Tochter, seine Frau und sich kaum durch.
Tengo mejores opciones económicas. Si trabajo más, pero gano un poco más. Puedo tener un mejor nivel de vida.
Seit Humberto Taxi fährt, verdient er deutlich mehr. 6 konvertible Pesos will er für die halbstündige Fahrt an den Stadtrand. Das ist ein Sechstel seines ehemaligen Monatslohns. Humbertos Wagen ist hellblau lackiert, ein klappriges US-Modell aus den 50er Jahren. Auf der Kühlerhaube thront ein flügelschwingender Schwan. Wenn mein Auto kaputt geht, verdiene ich gar nichts. Früher, als Staatsangestellter, war Humberto abgesichert. Der Lohn kam auch, wenn er krank war. Als Kleinunternehmer trägt er nun das volle Risiko. Eine ganz neue Erfahrung. Und erstmals in seinem Leben zahlt Humberto Steuern. Das Viertel Mantilla liegt am Stadtrand von Havanna. Als Humberto den Zielort hörte, rümpfte er die Nase. Mantilla hat nicht den besten Ruf. Trotzdem kann man auch hier ohne Probleme auf die Straße. Kuba ist ein sicheres Land, was freilich auch am allgegenwärtigen Polizei- und Überwachungsstaat liegt. In einem kleinen Haus an einer Ausfallstraße wohnt Kubas derzeit bekanntester Schriftsteller Leonardo Padura. Rocky und Chorri. Zuerst füttert der bärtige, 55-jährige Krimi-Autor seine Hunde. Dann setzt er eine italienische Espresso-Maschine aufs Feuer. Bald riecht es nach Kaffee.
Mi generación va a ser una generación que se va a encontrar demasiado lejos de la capacidad de reciclarse, pero también demasiado lejos del momento de la jubilación.
Die Wirtschaftsreform trifft vor allem meine Generation, sagt Padura, die 45- bis 55-Jährigen. Verlieren sie ihren Job, dann wird es ihnen schwer fallen, sich zu rezyklieren, sich als Kleinunternehmer neu zu erfinden. Und bis zur Pensionierung dauert es noch lange. Die Reform wird Kuba verändern.
Pues cada vez más va a haber personas que no van a tener una dependencia directa del Estado y eso va a crear una correlación social completamente diferente.
Über 1 Million Angestellte will die kubanische Regierung entlassen. Diese Leute werden versuchen, eine Existenz jenseits staatlicher Abhängigkeit aufzubauen.
Indiscutiblemente se va a crear una tensión hacia lo político que a la larga va a traer cambios también en la esfera política.
Langfristig werden die Wirtschaftsreformen dazu führen, dass sich auch die Politik verändert. Padura lebt gern auf der Insel, das merkt man schnell. Ebenso klar ist, dass er nicht schön färbt. Padura beschreibt eine harte, oft triste kubanische Realität. Probleme mit der Zensur hatte er deswegen aber nie.
In Kuba se ha publicado exactamente la edición que se publicó en España. He tenido la suerte.
Auf Kuba werden meine Bücher genau so publiziert wie bei meinem spanischen Verleger. Kein Wort wurde jemals verändert. Das können Dissidenten wie der Ökonom Chepe oder die bekannte Bloggerin Joanny Sanchez nicht von sich sagen. Ihre Schriften werden auf Kuba nicht publiziert. Chepes Kommentar zur Wirtschaftsreform zum Beispiel erscheint in den USA. Padura erklärt, warum er keine Probleme hat.
Hay una diferencia entre periodismo y literatura, y esa diferencia es importante. En mi caso, mi literatura.
Auf Kuba gibt es einen Unterschied zwischen Literatur und Journalismus, und dieser Unterschied ist wichtig, sagt Padura. Seine Texte sind zwar kritisch, aber nicht direkt politisch. Und er gibt offen zu, auch die Selbstzensur spielt eine Rolle.
Si hay autocensura, si hay autocensura, hay unas reglas de juego que uno sabe que existen y que atravesar determinados límites puede ser complicado.
Es gibt auf Kuba Spielregeln, jeder weiß das. Wer diese Grenzen überschreitet, bekommt Probleme. Konkret heißt das, das politische System als Ganzes in Frage zu stellen, das liegt auf Kuba nach wie vor nicht drin. Zwar hat Kuba in den letzten Monaten von den knapp 200 politischen Häftlingen über die Hälfte entlassen. Ein Fortschritt. Zugenommen haben aber die Verhaftungen für ein paar Stunden oder für ein paar Tage. Und die Angst, für seine Meinung länger ins Gefängnis zu müssen, ist noch immer da. Dissidenten haben oft nur die Möglichkeit, im Internet zu publizieren. Aber dieses ist für die meisten Kubaner nicht zugänglich.
Buenas noches.
Camagüey ist die drittgrößte Stadt Kubas, hat 300.000 Einwohner und liegt 600 Kilometer östlich der Hauptstadt. Camagüeys Altstadt ist Weltkulturerbe. Am Rand dieser Altstadt liegt das Jugendkulturzentrum. Es befindet sich in einem eleganten Gebäude, das früher einmal Tankstelle und Autogarage war. Hier treten Jugendliche auf und zeigen, was sie können.
Que te importa que te amen, si tú no me quieres ya. El amor que ya pasado no, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida.
Im Lauf des Abends treten weitere Künstler auf, spielen Gitarre, rezitieren eigene Texte. Ein ganz junger Kubaner singt Schnulzen. Zu den Leistungen des kubanischen Staates gehört es, Kultur zu unterstützen. In fast jedem Dorf gibt es eine Casa de Cultura, ein Kulturzentrum. Kosten tut das nichts. Die meisten Jugendlichen hätten wohl auch kein Geld, etwas zu bezahlen. Yosmani ist ein knapp 30-jähriger Regisseur. Er dreht gerade einen Film über das Thema Gewalt in der Familie. Mit der Zensur hatte er noch nie zu tun.
Yo soy un artista, al final no soy político. Yo defiendo el arte. Por lo tanto, cuando tengo una idea o tenemos
Ich bin Künstler und kein Politiker. Ich verteidige die Kunst, sagt Yosmani, der glaubt, dass es auch möglich wäre, einen Dokumentarfilm über kubanische Dissidenten zu drehen.
Me imagino que si es una obra bien planteada,
Die Zeit dafür ist reif, sagt Yosmani. Tatsächlich wäre es spannend, dies zu versuchen, denn einen solchen Film gibt es bisher nicht. Yunelkis Naranjo Guerra leitet das Jugendkulturzentrum von Camagüey. Er bezeichnet sich als Fidelista, als Anhänger Fidel Castros. Zensur ist für ihn kein großes Thema, denn Zensur gäbe es überall.
Se dice que la censura existe en todo el mundo, porque en Estados Unidos usted no va a hablar mal del presidente allí, porque puede ser que lo hable, pero puede ver que a los dos o tres días puede amanecer muerto en otro lugar.
In den USA kann man über den Präsidenten schlecht sprechen, sicher, aber man darf sich nicht wundern, wenn man zwei oder drei Tage später tot ist. Der 30-jährige Funktionär sagt es in vollem Ernst. Kubas Medien sind öd, gleichgeschaltet. Wenn man nur sie konsumiert, wird das Weltbild eng. Immerhin im Jugendzentrum von Camagüey soll es bald ein paar Computer mit freiem Internetzugang geben.
Porque a veces se habla que acá en Cuba los jóvenes, los artistas, la población no tiene acceso a internet. Aquí en nuestra asociación Manos Ahí hay acceso a internet gratuito.
Man sagt immer wieder, auf Kuba hätten die Jungen, die Bevölkerung generell, keinen Zugang zum Internet. Das stimmt nicht, sagt Yunelkis. Und hier im Jugendzentrum sei das Internet sogar gratis.
Primeramente para conocer la verdad del mundo, entiende, para conocer la verdad del mundo y para que el mundo conozca la verdad cubana, es decir, la realidad cubana.
Das Internet ist wichtig, um die Wahrheit über die Welt zu erfahren, sagt der 30-Jährige, aber auch um die Wahrheit über Kuba zu vermitteln. Nur für die große Zahl der Kubaner ist das nach wie vor unmöglich, denn das freie Surfen im Internet kostet 8 Franken die Stunde. Yunelkis verteidigt den astronomischen Preis. Das US-Embargo habe Kuba den Zugang zum Breitbandnetz bisher verunmöglicht. Deshalb gäbe es auf Kuba nur die viel teureren Satellitenverbindungen.
Ahora con el cable que se está haciendo de Venezuela a Cuba, vamos a tener otras oportunidades, porque el internet en otro lugar puede ser barato.
Nun hat Venezuelas Präsident Chávez ein Glasfaserkabel bis nach Kuba ziehen lassen. Jetzt wird das Internet billiger, hofft Yunelkis. Zweifel sind angebracht. Gut möglich, dass die Regierung den Internetzugang weiterhin einschränkt. Mit dem Argument, Kuba müsse sich gegen die von den USA finanzierten Söldner, also gegen Dissidenten, schützen. Wie auch immer, Kubas Regierung hat es nun selbst in der Hand, mehr Informationsfreiheit zuzulassen. Man darf gespannt sein. Unterdessen steht der 20-Jährige mit den Schnulzen auf der Bühne. Kubas Jugend ist gut ausgebildet. Viele haben studiert, sprechen Fremdsprachen. Dass viele nun anfangen, als Taxifahrer oder Sandwichverkäufer harte Pesos zu verdienen, ist eine Verschwendung. Die kubanische Revolution hat von Anfang an ernst gemacht mit der Alphabetisierung und hier enorm viel erreicht. Gerade deshalb ist es ein Widerspruch, wenn die Castros ihrem gebildeten Volk nicht zutrauen, sich zum Beispiel im Internet eine eigene Meinung zu bilden. Kuba braucht mehr Freiheit. Dazu muss auch das 50 Jahre alte US-Embargo fallen, das Kubas wirtschaftliche Möglichkeiten ebenfalls einschränkt, und zwar massiv. In einer Woche beginnt in Havanna der 6. Parteikongress der Kommunistischen Partei. Gemäß offizieller Verlautbarung wird nur über Anpassungen des ökonomischen Modells gesprochen. Dringend notwendig wäre eine breite Debatte nicht nur über das Modell, sondern über das ganze System. Eine politische Debatte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.